Mendrizki on Air, dein wöchentlicher Podcast mit vielen bunt gemischten Themen, wissenswerten Informationen und aktuellen News aus der Mendrizki-Gruppe. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind heute wieder einmal in Bochum zu Gast und wollen mit Andreas Peters, Leiter Entwicklung in der Mendrizki Holding, über ein, muss man schon sagen, zunehmend präsenteres Thema sprechen. Es geht um grünen Stahl. Hallo Andreas.
Hallo Christian.
Andreas, du bist heute nicht ganz ohne Grund hier bei uns im Gespräch. Zum einen bist du von der Ausbildung her Metallurge und hast dadurch die Herstellung von Stahl quasi von der Pike auf gelernt. Zum anderen warst du aber auch viele Jahre in der Stahlindustrie und auch im sogenannten Anlagenbau für die Stahlindustrie tätig. Und seit einiger Zeit unterstützt du insbesondere das Kaltwalzwerk bei der Koordination der vielfältigen Aspekte zu dem Thema.
Das stimmt.
Und deswegen legen wir mal direkt los mit einer wichtigen Frage. Was versteht man unter dem Begriff grüner Stahl, beziehungsweise im Englischen Green Steel?
Tja, und das ist schon eine Frage, über die man reichlich diskutieren kann. Denn derzeit gibt es keine exakte oder normative Definition des Begriffs. Was man aber sagen kann, ist, dass der Begriff grüner Stahl oder Green Steel für Stahlprodukte verwendet wird, die mit einem geringeren Ausstoß von Treibhausgasen, also insbesondere Kohlenstoffdioxid, hergestellt wurden. Im Vergleich eben zur bisherigen, also konventionellen Stahlerstellung. Allerdings, nicht überall, wo grüner Stahl draufsteht, ist auch echter grüner Stahl drin.
Andreas, da muss ich mal kurz nachhaken. Das heißt, es gibt also echten grünen Stahl und unechten?
Also, wenn man es genau nimmt, ja.
Das musst du erklären.
Gerne. Das, worüber wir heute im Podcast sprechen wollen, betrifft den echten Grünstahl, bei dem also durch technische Maßnahmen bei der Herstellung eine CO2-Reduktion erreicht wird. Zum Wie werden wir uns gleich noch austauschen. Ein anderer Ansatz ist der sogenannte bilanzielle Ansatz. Bei diesem wird der Stahl ganz konventionell hergestellt wird. Die CO2-Bilanz wird aber durch Ausgleichsmaßnahmen, also Reduktionsmaßen an anderen Stellen und mit völlig unterschiedlichen Maßnahmen, ich sage mal in Anführungsstrichen, verbessert. Und zu guter Letzt gibt es auch noch etwas dazwischen, den CO2-reduzierten Stahl.
Und was verbirgt sich jetzt konkret dahinter?
Also bei diesem Ansatz versucht man zum Beispiel durch Einsatz von Ökostrom oder auch durch Verwendung von Erdgas als Reduktionsmittel eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks zu erreichen. Ganz wichtig hier ist, da ist auch Technik mit im Spiel, aber es ist eben nur reduziert und nicht wirklich grün.
Irgendwie schon ein wenig verwirrend das Ganze, oder?
Ja, das stimmt. Also deswegen versuchen wir ja auch in diesem Podcast einen kleinen Beitrag zum Verständnis dieser komplexen Thematik zu leisten.
Dann wäre jetzt mal mein Vorschlag, dass wir vor allem über den echten grünen Stahl sprechen, denn wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll und wird es ja genau in diese Richtung gehen und das ja schon relativ bald, während die anderen Ansätze eher Übergangsstrategien sind.
Ja, genau so sehen wir das.
Dann lass uns doch mal über den echten grünen Stahl sprechen und fangen wir mal ganz vorne an. Wodurch zeichnet sich die sogenannte konventionelle Stahlherstellung aus?
Jo, und das ist schon eine Frage, über die man reichlich diskutieren kann. Denn eigentlich gibt es keine exakte oder normative Definition des Begriffs. Was man aber sagen kann, ist, dass der Begriff grüner Stahl oder Green Steel für Stahlprodukte verwendet wird, die mit einem geringeren Ausstoß von Treibhausgasen, also insbesondere Kohlendioxid, hergestellt wurden. Und das im Vergleich zur bisherigen, also konventionellen Stahlherstellung.
Bleiben wir mal dabei, wodurch zeichnet sich denn dann die sogenannte konventionelle Stahlherstellung aus?
Also bisher gab es im Wesentlichen zwei dominierende Routen bzw. Technologien zur Herstellung von Massenstählen, wobei der Begriff Massenstähle sich hier nicht auf die Qualität bezieht, sondern auf die Produktion von Stahl in sehr großen Mengen. Die eine Route ist die hochofenbasierte Technologie in Kombination mit einem sogenannten Konverter. Also das ist ein Gefäß, in dem aus Roheisen mit Hilfe von Sauerstoff Stahl hergestellt wird. Diese Route wird hauptsächlich bei der Herstellung von Flachprodukten angewendet, also für Produkte, die wir verarbeiten, und basiert auf dem Einsatz von Erzen als Eisenträger. Die zweite Technologie, die man vor allem bisher bei der Herstellung von Langprodukten kennt, also dazu gehört Stabstahl, Draht, Profilstahl, basiert zumeist auf dem Einsatz von Schrott als Eisenträger. Dieser Schrott wird mittels sogenannter Elektrolichtbogenöfen eingeschmolzen, Es ist also de facto ein Recyclingverfahren. Die Produkte, die damit hergestellt werden, nennt man übrigens auch oft Elektrostahl.
Andreas, bleiben wir mal bei der Herstellung von Flachprodukten, die uns ja als Mendrizki-Gruppe vor allem interessiert. Dort, so kann man seit einiger Zeit lesen und auch hören, werden aktuell Milliarden in neue Technologien investiert und auch subventioniert. Warum?
Ja, das ist richtig. Derzeit fließt sehr viel Geld in den Umbau der Flachstahlindustrie. Dazu muss man wissen, dass die gerade beschriebene, also konventionelle Stahlproduktion von Flachprodukten auf der Verwendung von Kohlenstoff in Form von Kokskohle basiert, um den eingesetzten Eisenerz eben genau diesen Sauerstoff zu entziehen. Der Prozess läuft im Hochofen ab und im Ergebnis wird Roheisen produziert, das man aus dem Hochofen abstechen kann. Zwangsläufig entsteht eben bei diesem Prozess eben auch dieses Kohlendioxid, das dann nach einer Reinigung in die Luft entlassen wird.
Ja, und das in großen Mengen.
Ja, in genauer gesagt sehr, sehr großen Mengen. Allein in Deutschland macht die Stahlherstellung einen Anteil von 7% an der gesamten CO2-Bilanz eben Deutschlands aus. Politischer Wille ist seit längerem, dass die Kohlendioxidemissionen drastisch reduziert werden müssen. Stichwort Klimawandel. Und da haben wir in der Stahlindustrie einen sehr großen Hebel.
Das ist zumindest von den Fakten her natürlich ganz klar nachvollziehbar. Aber warum wird denn so viel Geld in die Hand genommen, um die Stahlindustrie CO2-ärmer oder sogar CO2-frei zu machen? Muss das wirklich sein?
Es stellt sich ja die Frage, wie wir das Ziel einer CO2-reduzierten Stahlproduktion erreichen können. Und, wie man das erwarten kann, gibt es natürlich viele verschiedene Ansätze. Zum Beispiel kann man in den Hochofen Wasserstoff oder Kunststoffe einblasen oder man kann klein geschredderten Schrott in den Hochofen einbringen, sowie eine ganze Reihe von weiteren Ansätzen. Aber all diese Maßnahmen haben ihre Grenzen und auch Nachteile. Wenn man radikal und konsequent die CO2-Emissionen reduzieren will, gleichzeitig aber auch in der Lage sein möchte, höchstreine Stähle herzustellen, wie wir sie in unserer Industrie benötigen, dann geht der Weg an einer komplett neuen Verfahrensroute eben nicht vorbei.
Nämlich?
Der sogenannten Direktreduktion. Unter Einsatz von Wasserstoff, beziehungsweise übergangsweise, unter anderem eben mit Wasserstoffträgern wie Erdgas oder Ammoniak, bis wir die benötigten Wasserstoffmengen zur Verfügung haben. Dann entsteht nämlich bei der Umwandlung von Eisenerz zu Eisen, eben der Reduktion, kein Kohlendioxid mehr, sondern nur noch Wasserdampf. Und das ist bekanntermaßen klimaneutral.
Und diese sogenannten Direktreduktionsanlagen, ein super Wort übrigens, werden derzeit bei vielen Stahlherstellern gebaut?
Genau. Und diese Anlagen sind nicht nur sehr groß, also teilweise bis zu 150 Meter hoch. Sie brauchen auch sehr viel an Infrastruktur drumherum. Und das erklärt auch ein wenig die enormen Kosten.
Das klingt alles sehr nachvollziehbar, Andreas. Aber wenn ich so richtig recherchiert habe, dann kommen doch die ersten Mengen nach diesem neuen Verfahren frühestens 2026, also in rund anderthalb Jahren, in den Markt. Warum befassen wir uns denn als Mendrizki schon doch jetzt relativ lang mit dem Thema und haben uns bereits 2022 große Mengen an CO2-reduziertem Stahl bei einem unserer Vormateriallieferanten sogar vertraglich gesichert?
Also die Beschäftigung mit dem Thema grüner Stahl geht in unserer Gruppe sogar bis in die Jahre 2018, 2019 zurück. Seit 2022 haben wir den Austausch mit Forschungs- und Industriepartnern deutlich zu diesem Themenkomplex intensiviert. Und seit diesem Jahr gibt es sogar eine Steuerungsgruppe, bestehend aus Einkauf, Produktion, Qualität, Vertrieb und Entwicklung, die das Thema grüner Stahl verfolgt. Aber zurück zu deiner Frage, warum das alles und warum jetzt schon? Unstrittig ist, dass die anstehende Technologietransformation eine der größten ihrer Art in der Flachstahlindustrie ist, die wir je erlebt haben. Manche Experten sagen sogar seit der Erfindung des Blasstahlverfahrens, und das war im 19. Jahrhundert. Mit der Einführung der Direktreduktion von Erzen ändert sich auch der metallurgische Geburtsprozess des Stahls, so will ich es mal vielleicht ausdrücken. Und die Folge ist, dass wir bei den zukünftigen Stählen zwangsläufig mit Änderungen der chemischen Zusammensetzung gegenüber dem heutigen Stand rechnen müssen. Diese Änderungen werden sehr klein sein und wir wissen auch sehr genau, welche Elemente hiervon betroffen sind. Als prominentester Vertreter dieser Elemente will ich zum Beispiel das Kupfer benennen, das wir uns zukünftig mit dem Einsatz von Schrott in den Stahl reinholen werden.
Was haben aber denn diese, in Anführungszeichen, kleinen Änderungen zur Folge?
Ja, damit sprichst du den entscheidenden Punkt an. Theoretisch wissen wir sehr gut, welche Auswirkungen diese analytischen Änderungen haben. Wir werden diese Stähle auch trotz geänderter Analyse verarbeiten und einsetzen können. Aber wir können nicht ausschließen, dass wir bei der Herstellung unserer hochwertigen Stahlprodukte unsere Verarbeitungsprozess, also unsere Arbeitspläne bestehend aus Walzen und Glühen, anpassen müssen. Dies gilt übrigens in gleicher Weise für die Weiterverarbeitung durch unsere Kunden.
Betrifft das denn nur Mendritzky?
Nein, ganz im Gegenteil. Die gesamte stahlerstellende, verarbeitende und anwendende Industrie beschäftigt sich oder wird sich mit dem Thema der neuen Stahlrouten befassen müssen. Wir reden hier nicht über etwas, was spezifisch für uns ist.
Was machen wir denn ganz konkret?
Also in Kürze erwarten wir die ersten Warmbänder, mit denen wir die eben beschriebenen Änderungen untersuchen und quantifizieren können. Wir machen dies übrigens gemeinsam mit unseren Kunden. Und darüber hinaus werden wir von der RWTH Aachen begleitet, die mit ihrer Expertise und den exzellenten Untersuchungsmethoden uns hier zur Seite stehen. Diese Versuche, so will ich sie mal nennen, sind durchaus aufwendig und benötigen ihre Zeit. Und da haben wir beschlossen, jetzt schon, auch wenn es erst 2026 richtig losgeht, konkret zu werden, unsere Kunden mit einzubeziehen und wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, damit in der Phase der eigentlichen Transformation, also dem Wechsel von der Hochofenroute zum direkt reduzierten Stahl, wir gut vorbereitet sind und diesen Prozess möglichst effizient begleiten können.
Andreas, das war heute eine ganze Portion Technik mit im Gespräch, aber ich glaube, dass sehr verständlich geworden ist, dass wir gut daran tun, bereits jetzt aktiv das Thema grüner Stahl, also echten grünen Stahl anzugehen, genau so, wie du es auch eben gerade beschrieben hast. Danke dir für deine Zeit. Ich bin sicher, dass wir nochmal irgendwann darauf zukommen werden.
Gerne.
Ja, damit sind wir am Ende dieser Episode und ja, bis demnächst, Andreas.
Tschüss.
Damit wären wir schon wieder am Ende unserer heutigen Episode aus der Produkt- und Technikwelt. Danke, dass ihr eingeschaltet und zugehört habt. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder auch einen Kommentar. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann abonniert diesen Kanal, so verpasst ihr nichts. Bis dahin, bleibt alle gesund und munter. Tschüss und bis bald, euer Team von Mendritzky on Air.